Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahns.
Nach fast einem Jahrzehnt ist jetzt Schluss für Julian Assange. Schluss mit Strafverfolgung aus Schweden. Und damit hallo zum Update-Podcast an diesem 19. November. Ja, die schwedische Strafverfolgung, die lässt die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Assange jetzt fallen.
Ich habe zu dieser Pressekonferenz eingeladen, um mitzuteilen, dass die Ermittlungen im Fall Assange eingestellt sind.
Wir fragen nach, warum dieser Schritt jetzt kommt, was es für Julian Assange bedeutet, sitzt hier momentan in Haft in London, und was das bedeutet für eine mögliche Auslieferung an die USA. Heute haben die USA nochmal die Nachrichten dominiert. Die israelischen Siedlungen und der Siedlungsbau im Westjordanland sind per se nicht illegal. Das ist zumindest die Haltung der Trump-Regierung. Die UNO, die EU und die Bundesregierung, die sehen das anders. Wir fragen nach, was bedeutet dieser Vorstoß der Amerikaner jetzt für einen möglichen Friedensprozess? Und Wandern ist heute Thema. Im Harz werden nämlich die Wanderwege überprüft, verbessert und auch zurückgebaut.
Sie müssen im Frühjahr mal freischneiden, sie müssen regelmäßig nachmarkieren. Jetzt gerade bei der aktuellen Waldsituation haben sie immer wieder Umlegungen oder die Bäume müssen gefällt werden, wo das Zeichen dran war. Das heißt, sie müssen sich was Neues überlegen.
Das sagt Erik Neumeier vom Deutschen Wanderverband. Und weil fast jeder zweite Deutsche wandert, lassen wir uns heute mal von ihm erklären, wer da alles so mithilft bei der Pflege der Wanderwege und warum Wanderwege überhaupt zurückgebaut werden müssen. Der Podcast zum Update hier. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Es ist sowas wie eine never-ending story. 9 Jahre haben die Justizbehörden in Schweden gegen WikiLeaks-Mitbegründer Julian Assange ermittelt. Und heute, für viele überraschend, haben sie in Stockholm mitgeteilt, die Untersuchungen werden eingestellt. Es gibt angeblich zu wenig Beweise. Sprechen wir drüber mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion an. Wir fangen vorne an. Warum wurde denn nochmal in Schweden ermittelt?
Ja, bei diesen Ermittlungen in Schweden, da ging es um den Vorwurf der Vergewaltigung. Und zwar um einen Fall aus dem Jahr 2010, ist also schon ein bisschen her. Damals hatte eine Frau Assange angezeigt mit dem Vorwurf, sie in Stockholm vergewaltigt zu haben. Zwischenzeitlich waren die Ermittlungen dann auch schon mal eingestellt. Dann wurden sie wieder aufgenommen. Und jetzt wurde der Vorwurf aber endgültig fallen gelassen. Aber das hat die stellvertretende Staatsanwältin nochmal betont, nur weil es zu wenig Beweise gibt. Sie hält die Klägerin nämlich für glaubwürdig. Assange selber, der hat die Tat immer bestritten.
Die Klage in Schweden war bzw. ist jetzt aber nicht das größte Problem von Julian Assange, ne?
Nee, da gibt es noch ein paar mehr, die hängen aber alle miteinander zusammen. Also im Moment sitzt Julian Assange in einem Gefängnis in London, weil er in Großbritannien gegen seine Kautionsauflagen verstoßen hat. Im April hatte ihn nämlich die britische Polizei in der Botschaft von Ecuador in London festgenommen. Und das ging, weil Ecuador das politische Asyl von Assange aufgehoben hatte. Der hatte sich seit 2012, also 7 Jahre lang, dort quasi verschanzt, um eben dem Haftbefehl von Schweden zu entgehen. Dabei ging es ihm aber eigentlich, wie er sagt, darum, dass er Angst davor hatte, von Schweden an die USA ausgeliefert zu werden.
Und das hätte ja auch durchaus sein können. Von den USA gibt es nämlich ein Auslieferungsgesuch. Da geht es um geheime Dokumente.
Genau, die Behörden in den USA haben Assange angeklagt. Sie werfen ihm eine Verschwörung vor, und zwar mit der Whistleblowerin Chelsea Manning. Assange soll Manning geholfen haben, ein Passwort zu einem US-Regierungsnetzwerk mit geheimen Militärdokumenten zu knacken. Manning hatte der Enthüllungsplattform WikiLeaks so nämlich geheime Infos zugespielt. Dabei ging es um Einsätze der USA im Irak und in Afghanistan. Wenn Julian Assange jetzt tatsächlich an die USA ausgeliefert werden sollte und in allen 18 Anklagepunkten schuldig gesprochen werden sollte, dann drohen ihm dort bis zu 175 Jahre Haft.
Unglaublich. Wie geht's mit Julian Assange jetzt weiter? Was bedeutet, dass Schweden die Vorwürfe jetzt fallen lässt?
Also erstmal gar nicht so viel. Also es ist nicht alles vom Tisch, das kann man nicht sagen. Es ist nämlich immer noch möglich, dass Assange an die USA ausgeliefert wird, und zwar von den Briten. Darüber wird im Februar ein Gericht entscheiden. Dabei ist aber noch unklar, wie das ausgeht. Denn unter anderem hatte sich gerade erst der Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen zum Thema Folter eingeschaltet. Der wirft den Briten nämlich vor, dass es Assange überhaupt nicht gut geht. Er sagt, Assange zeigt Anzeichen psychologischer Folter und es gehe ihm schlecht dort, wo er im Moment in Haft sitzt. Und er fordert jetzt, dass der Auslieferungsantrag der USA fallen gelassen wird und Assange freikommt.
Die schwedische Staatsanwaltschaft hat den Vergewaltigungsvorwurf gegen WikiLeaks-Gründer Julian Assange fallen gelassen, aber ihm drohen weiterhin eine Auslieferung in die USA durch Großbritannien. Informationen dazu waren das von Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die USA unterstützen Israel und haben mal wieder einen ordentlichen Turn hingelegt in ihrer bisherigen Nahostpolitik. Erst wurde ja Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt. Dann haben die USA Israels Souveränität auf die besetzten Golanhöhen akzeptiert. Und jetzt sagen Trump und Außenminister Pompeo, die jüdischen Siedlungen im Palästinensergebiet, die sind nicht per se illegal.
The establishment of Israeli civilian settlements in the West Bank is not per se inconsistent with international law.
Wir wollen heute wissen, wie diese Nachricht vor Ort aufgenommen wird. Unsere Korrespondentin in Tel Aviv ist Sophie von der Tann. Sophie, welche Reaktion gibt es denn bei dir auf diese Ankündigung der USA?
Ja, von der palästinensischen Seite kam natürlich heftige Kritik. Saeb Erekat, der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO, der hat gesagt, Siedlungen sind nicht nur illegal, sie sind Kriegsverbrechen. Und die Aussagen von US-Außenminister Pompeo, die müssen eigentlich zurückgewiesen und verurteilt werden. Benjamin Netanyahu, der gerade noch israelischer Premierminister ist, der sieht das ganz anders. Der hat das sehr begrüßt und auch als eine große Bestätigung seiner Siedlungspolitik gesehen. Er spricht da von einem historischen Tag und einem großen Erfolg seiner Politik. Endlich würde die US-Regierung mal aufräumen mit der Lüge, die Siedlungen seien illegal. Und was interessant ist, auch Benny Gantz, der Oppositionsführer, hat das eine wichtige Entscheidung genannt, die zeigen würde, dass die USA zu Israel stehen und ein klares Zeichen für Sicherheit und Zukunft im Mittleren Osten gegeben hätten. Und das Ganze kommt an einem ganz interessanten Zeitpunkt. Morgen läuft nämlich die Deadline ab, für Benny Gantz eine Koalition zu bilden in Israel. Und im Moment sieht es da ziemlich schwierig aus. Er verhandelt auch mit Netanyahu über eine große Koalition. Und Netanyahu fühlt sich jetzt natürlich sehr bestätigt in seiner Siedlungspolitik. Aber ob ihm dieser Schritt von den Amerikanern jetzt so viel bringen wird, das ist auch unklar. Diejenigen, die für diese Siedlungspolitik sind, die hätten Netanyahu wahrscheinlich ohnehin gewählt.
Es ist, wenn wir nochmal auf die USA schauen, der dritte Turn, den die USA hinlegen, Kehrtwende in der Nahostpolitik, die man vor Trump ganz anders gefahren ist. Was würdest du sagen, was bedeutet diese Nachricht jetzt für den Friedensprozess dort vor Ort?
Ja, man muss ja dazu sagen, der Friedensprozess liegt aktuell ohnehin auf Eis. Die Palästinenser sagen zwar, sie sind grundsätzlich offen für Friedensverhandlungen, aber nicht unter amerikanischer Führung. Für die Palästinenser ist nämlich klar, sie wollen einen eigenen Staat, das heißt eine zusammenhängende Fläche. Wenn die aber immer mehr zersetzt ist durch Siedlungen, dann wird das immer unwahrscheinlicher, dass es so eine Lösung überhaupt geben kann. Und die Amerikaner akzeptieren ja jetzt genau das, diese Siedlungen. Der amerikanische Botschafter in Israel ist zum Beispiel ein großer Befürworter schon seit längerem für Siedlungen. Dass die Amerikaner jetzt auch eben auf diesem Bereich ihrer Nahostpolitik umschwenken, das hilft dem Friedensprozess also keineswegs. Vor allem, weil die USA der stärkste Bündnispartner für Israel sind. Das ist schon eine Signalwirkung.
Für die EU wiederum sind die Siedlungsaktivitäten weiterhin nach dem Völkerrecht illegal. Wie schätzt du das ein? Jetzt diese Nachricht, driften da EU und USA weiter auseinander?
Ja, die EU hat ganz klar gesagt, unsere Politik ändert sich nicht. Siedlungen sind illegal nach internationalem Recht. Und die EU ist für eine Zwei-Staaten-Lösung, also dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen. Wenn die Amerikaner die Siedlungspolitik jetzt so akzeptieren, dann macht es so eine Zwei-Staaten-Lösung also immer weniger realistisch. Und das zeigt, dass, wie auch bei anderen Themen schon, es einfach immer weniger Schnittmengen gibt zwischen Amerikanern und der EU.
Die USA wollen den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland nicht länger als Verstoß gegen internationales Recht betrachten. Die EU und die UNO, die sehen das anders und kritisieren die amerikanische Regierung dafür. Welche Reaktion es heute auf diese Ankündigung gab, das hat Sophie von der Tann aus Tel Aviv für uns zusammengefasst.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ja doch schon dann eine beeindruckende Zahl. Fast die Hälfte aller Deutschen wandert. 40 Millionen Leute machen das ab und zu. Das sagt der Wanderverband Deutschland. Das ist viel, wenn man mal überlegt, dass gerade mal 14 Millionen Menschen in Deutschland ab und zu Fußball spielen. Wandern also schwer angesagt, nur es wird in Zukunft vielleicht weniger Wanderwege geben. So kann man zumindest eine Nachricht aus dem Harz lesen. Dort will nämlich der Harz-Club Wanderwege pflegen. Das Wegenetz soll von bisher 4.000 auf 3.000 Kilometer reduziert werden. Warum macht man das, haben wir uns gefragt. Und wie bitteschön pflegt man einen Wanderweg? Darüber habe ich heute mit Erik Neumeier gesprochen. Er ist der stellvertretende Geschäftsführer vom Deutschen Wanderverband. Ja, wie pflegt man einen Wanderweg? Was gehört da dazu?
Da gehört eine ganze Menge mehr dazu, als das, was man später sieht. Später sieht man es Markierungen an Bäumen oder an Pfählen oder wenn es hochkommt, auch mal an Wegweisungspfosten mit einem richtigen Richtungswegweiser. Aber es gehört die Planung dazu, die Abstimmung mit dem Naturschutz, die Abstimmung mit den Grundeigentümern, mit dem Forst, die touristische Relevanz eines Weges. Also wo macht ein Weg Sinn, wo ist er besonders schön und wo hat er eine bestimmte Funktion. Also man macht sich ganz viele Gedanken im Hintergrund, die mit der Wegepflege zu tun haben. Man nennt das heute auch neudeutsch Wegemanagement.
Und macht man das sowieso oder geht es darum, dass wirklich manche Wege einfach zu gefährlich sind?
Das macht man bei allen Wegen. Also grundsätzlich jeder neue Weg muss geplant, abgestimmt, rechtlich abgesichert sein und in der Regel werden die dann markiert und in den Gebieten, wo touristisch mehr mit dem Wandern passiert, also wo auch mitgeworben wird, versucht man auch Wegweisungen flächendeckend zu installieren. Also das passiert quasi grundsätzlich und gefährliche Wege werden in dem Sinne gar nicht wirklich gemacht.
Wenn man jetzt die Nachricht so hört über das, was im Harz passiert, dann war so der erste Reflex, dass ich gedacht habe, naja, man will weniger Kilometer, das heißt, da gibt es ein paar Wege, die sind nicht so sicher und man möchte jetzt im Endeffekt, abgesehen von den bürokratischen Sachen, die jetzt sie schon genannt hat oder den technischen, einfach diese Wege ja wieder befestigen oder sowas.
Eigentlich wird an den Wegen so gut wie gar nichts gebaut in Deutschland, außer vielleicht an manchen wenigen Stellen, wo eine Brücke gebaut wird oder im Alpenraum, wo man auch mal was befestigen muss. In der Regel geht es darum, bestehende Wege zu nutzen. Also es wird eigentlich kaum ein neuer Kilometer Wanderweg in dem Sinne irgendwie gebaut, dass eine Maßnahme passiert mit dem Boden, sondern es geht darum, gibt es ein Netz, was qualitativ hochwertig ist, was attraktiv ist und vor allen Dingen, was dauerhaft pflegbar ist. Also was man auch auf die nächsten 5, 10, 15 Jahre in einem guten Zustand halten kann. Sie müssen im Frühjahr mal freischneiden, Sie müssen regelmäßig nachmarkieren, Sie müssen immer mal wieder Umlegungen haben. Jetzt gerade bei der aktuellen Waldsituation haben Sie immer wieder Umlegungen oder die Bäume müssen gefällt werden, wo das Zeichen dran war. Das heißt, Sie müssen sich was Neues überlegen. Da ist eigentlich immer was zu tun und deshalb ist es besser, die Wegenetze, die es traditionell gewachsen gibt, manchmal ein bisschen einer Revision zu unterziehen. Weniger, dafür aber qualitativ hochwertiger und dauerhaft pflegbar.
Und wer macht das bei uns in Deutschland, sich um die Wege kümmern?
Das machen relativ viele Menschen, allen voran die Wegezeichner und Wegewarte in den Gebirgs- und Wandervereinen. Das sind um die 20.000 Menschen, die sich ehrenamtlich um Wanderwege in den Wandervereinen und Gebirgsvereinen kümmern, aber auch in Naturparken, in Nationalparken und anderen Gebietskulissen werden Wanderwege markiert. In den neuen Ländern ist das überwiegend kreisweite Aufgabe, aber auch da stehen dann ehrenamtliche Ortswegewarte, Kreiswegewarte und Akteure dahinter. Also das ist eine ganz breites Feld, ganz viele Menschen sind engagiert und tatsächlich hat das ganz viel mit Kommunikation und Vernetzung zu tun.
Und gibt es denn auch mal den Fall, dass man sagt, naja, diese Wanderroute, die ist jetzt irgendwie ausgedient, die entspricht jetzt nicht mehr dem Zeitgeist im Wandern, jetzt müssen wir da mal ein bisschen was ändern?
Das passiert ständig, deshalb passieren ja auch diese Revisionen. Also ein Wanderweg, der 50 Jahre alt ist, ist vielleicht noch von Bahnhof zu Bahnhof angelegt. Heute existiert aber leider vielleicht dieser Bahnhof im ländlichen Raum gar nicht mehr. Oder der Weg ist durch Flurbereinigungsmaßnahmen asphaltiert. Das heißt, er ist für Wanderer auch nicht mehr ganz so interessant. Und das sind eben die Gegebenheiten. Es gibt auch andere Landschaftsnutzungen als Wandern. Wir müssen mit den Landwirten, mit den Forstleuten einfach sprechen, uns abstimmen. Und da ist es besser, ein bisschen weniger anzubieten. Das aber dann so, dass es für die Wanderer besonders attraktiv ist.
Brauchen wir denn eigentlich die Wanderwege noch? Ich meine, jeder läuft mit seinem Navi oder mit seiner App rum.
Das können Sie, solange die Batterie im Handy hält, gerne machen. Aber tatsächlich, es gab letztes Jahr eine große Studie von einer Unternehmensberatung aus Hannover, die wir unterstützt haben. Da haben wir befragt, wie werden denn digitale Medien beim Wandern genutzt? Und es gibt einen sehr konstanten Anteil von etwa 35% der Menschen, die ihr Handy konsequent auslassen beim Wandern. Andere sagen auch bewusst, wir wollen eine Markierung haben. Also die entscheiden sich bewusst dafür, dass Markierung und Wegweisung da ist. Also wir werden auch in 20 Jahren noch markierte Wanderwege haben. Das wird ergänzt über digitale Angebote, aber im Zweifelsfall, wenn das Handy denn mal ausfällt, ist man schon ziemlich froh, dass es noch irgendwo eine Markierung am Baum gibt und tatsächlich hat es ja auch was, es wird einfach sichtbar in der Landschaft und das ist dann auch für alle wirklich wahrzunehmen, dass es hier einen tollen Wanderweg gibt.
Und wenn ich mal einen tollen Wanderweg haben möchte, als persönlichen Tipp, Herr Neumeier, wo ist es denn am schönsten?
Vor der eigenen Haustür. Gehen Sie auf wanderwahresdeutschland.de, da gibt es Wanderwege in ganz Deutschland. Eigentlich ist es überall in Deutschland schön. Ich mag gern Pfade, irgendwann eine Burg und am Ende eine Einkehr. Das macht Spaß.
Im Harz, da werden Wanderwege gepflegt und einige auch für immer verabschiedet. Das hat der Harz-Club bekannt gegeben. Natürliche Revision ist das, hat uns Erik Neumeier vom Deutschen Wanderverband erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute, da gingen die Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump weiter in Washington. Zweite Runde der öffentlichen Anhörung, neue Zeugen, neue Aussagen. Mit dabei diesmal zwei Menschen, die das Telefonat zwischen Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj mitgehört haben. Bei dem Telefonat soll Trump ja zu Selenskyj gesagt haben, ermittel doch mal gegen den amerikanischen demokratischen Präsidentschaftsbewerber Joe Biden und dessen Sohn Hunter. Unser Korrespondent in Washington ist Thilo Kössler, hat das heute für uns verfolgt. Thilo, lass uns anfangen mit dem ersten Zeugen, Alexander Windman. Wer ist das und was hat er ausgesagt?
Alexander Windman sitzt im Nationalen Sicherheitsrat. Er ist ein Ukraine-Experte. Er spricht ukrainisch und er spricht russisch. Er ist vor 40 Jahren als Dreijähriger mit seinen Eltern hier in dieses Land gekommen. Und er wurde deshalb mit Spannung erwartet, weil er schon bei seiner Anhörung hinter verschlossenen Türen den Präsidenten schwer belastet hat. Es geht, wie gesagt, um das Telefonat, das du genannt hast, das Trump am 25. Juli mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj geführt hat, indem er Selenskyj unter Druck gesetzt hat, er soll diese Ermittlungen beginnen. Windman hat dieses Telefonat verfolgt im War Room des Weißen Hauses und er sagte, es sei ihm sofort klar gewesen, dass er kräftiges Unbehagen hatte und dass sein Unbehagen umgehend weitergeben musste an seine Vorgesetzten und an die Anwälte des Nationalen Sicherheitsrates. Wörtlich sagte Windman, es war nicht angemessen, dass der Präsident eine Untersuchung gegen einen innenpolitischen Gegner erbat, nein, einforderte.
It was inappropriate. It was improper for the president to request and to demand an investigation into a political opponent.
Windman hat das dann noch präzisiert und gesagt, angesichts dieses Abhängigkeitsverhältnisses der Ukraine von den USA habe Selenskyj das Ansehen Trumps als einen Befehl erleben müssen, nicht als eine Bitte. Und er präzisierte auch die Vokabel unangemessen. Er hat gesagt, Trump habe die Ukraine in Gefahr gebracht. Er habe die überlebenswichtige Unterstützung für die Ukraine, für seine persönlichen Zwecke, für seine Wahlkampfzwecke unterminiert und damit auch die Sicherheitsinteressen der USA gefährdet. Also kräftige Vorwürfe gegen Donald Trump. Also
stark belastend, das, was von Windman da heute kam. Jennifer Williams ist die zweite Person, die heute ausgesagt hat, Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence war sie. Warum ist ihre Aussage so spannend?
Also ihre Aussage ist so spannend, weil sie eben aus dem Büro des Vizepräsidenten kommt und weil sie wie Windman aussagt, obwohl es ein ausgesprochenes Verdikt des Präsidenten gibt, dann alle Mitarbeiter im Weißen Haus eben nicht auszusagen. Sie hat das Telefonat ebenfalls als äußerst ungewöhnlich bezeichnet und sie hat bestätigt, dass die Militärhilfe, die eigentlich vorgesehen gewesen war für die Ukraine, die dann aber zum Druckmittel für Donald Trump geworden ist, um diese Wahlkampfhilfe von Selenskyj zu bekommen, dass diese Militärhilfe auf Geheiß von Trumps Stabschef Mick Mulvaney zurückgehalten worden ist und zwar gegen dem ausdrücklichen Rat des Pentagon und des State Department. Das sind also weitere zwei Quellen, die gleichlautend mit den Zeugen, die wir bisher gehört haben, schon Donald Trump wirklich schwer belastet haben.
Hat das irgendeine Auswirkung auf die Taktik der Republikaner oder wie parieren die das?
Ja, die Republikaner haben Probleme. Seit am Freitag Donald Trump hineingegrätscht ist mit einem Tweet bei der Aussage der amerikanischen Botschafterin in Kiew oder Ex-Botschafterin in Kiew, Jovanovic. Sie versuchen, die Zeugen unglaubwürdig zu machen. Donald Trump hat Jennifer Williams als Anti-Trumper bezeichnet. Er hat Windman als politisierten Bürokraten bezeichnet. Die Republikaner laufen immer noch der Verschwörungstheorie Donald Trumps hinterher, dass die Ukraine die Demokraten im Wahlkampf unterstützt hat. Das ist längst widerlegt, soll aber davon ablenken, dass in Wirklichkeit Russland Donald Trump im Wahlkampf unterstützt hat. Das haben übrigens auch beide Zeugen noch mal ganz klar bestätigt. Die Republikaner versuchen abzulenken von den Vorwürfen gegen Donald Trump. Sie versuchen, eine Front aufzubauen gegen Joe Biden. Sie versuchen, die Identität des Whistleblowers herauszubekommen. Der Vorsitzende Adam Schiff hat da die Sitzung einmal kurz unterbrochen, ist einem Republikaner über den Mund gefahren. Sie attackieren die Medien als Marionetten der Demokraten und sie behaupten, die Zeugen hätten Informationen aus zweiter und dritter Hand. Daraus hörst du, Thilo, das ist ziemlich dünn, was die Republikaner hier taktisch vorzubringen haben. Sie stehen ein bisschen mit dem Rücken zur Wand und es wird spannend sein, wie das im Verlauf dieser Woche noch weiter vor sich geht.
Da kommt ja noch was. Beim Impeachment, bei den Ermittlungen, bei den Vorermittlungen zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren von US-Präsident Donald Trump, da haben heute erstmal zwei wichtige Zeugen ausgesagt. Morgen und übermorgen wird es dann weitere Anhörungen geben. Einzelheiten dazu waren das von unserem Korrespondenten live und direkt aus Washington, von Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben jetzt für euch eine richtige Crime Story. Es werden momentan Zäune übersprungen, Vorgärten verwüstet, Autos verkratzt, mutwillig Gewalt auf Dinge ausgeübt in den USA, 120 Kilometer südlich von New York, in der Kleinstadt Toms River. Täter? Eine wilde Gang von Truthähnen. Das ist kein Witz. Die Leute, die dort wohnen, die finden es auch überhaupt nicht lustig. Deshalb wird jetzt diskutiert, wie die wilden Puten aus der Stadt zu bekommen sind. Verena von Keitz aus unserem Team hat sich heute ausführlich mit diesem Szenario dort für uns beschäftigt. Was ist da los?
Also seit einiger Zeit hält sich eine größere Gruppe wilder Truthühner, so heißt es unter Biologen, in Toms River auf, einer Stadt in New Jersey eben. Die Zahlen, die genannt werden in US-Medien, schwanken so zwischen 20 und 50 Tieren. Auf jeden Fall hocken die in den Vorgärten rum, sie picken an Türen und Fenstern oder sie stehen auch auf der Straße gerne mal so im Weg und lassen sich von heranfahrenden Autos nicht beeindrucken, auch nicht, wenn die wild hupen, wie Anwohner dem Sender CBS New York erzählt haben.
We have them on the roof, they're pecking at our roofs. Our brand new vehicles, they're pecking at our vehicles.
They cause traffic problems because people blow the horn at them and they don't pay any attention to it. It means nothing to them.
Also Hupen sind denen völlig egal und sie fliegen auf Dächern rum, picken da rum. Auch auf Autodächer, das finden natürlich viele nicht cool, denn das verkratzt dann schön den Lack.
Warum sind die denn überhaupt in dem Ort? Das sind doch wilde Truthähne, oder?
Also es ist ein klassischer Fall von wilden Tieren in der Stadt, die gelernt haben, vom Menschen geht keine große Gefahr aus. Es gibt schön was zu essen, machen wir es uns hier also gemütlich. Das gab es schon in früheren Zeiten, dass die Truthähne in Städten aufgetaucht sind. Und es haben jetzt mehrere Anwohner auch zugegeben, dass sie die wilden Truthühner angefüttert hatten. In den letzten Jahren auch schon zuvor. Da waren es aber noch nicht so viele. Und jetzt sind es auf einmal relativ viele geworden. Die Zahlen der wilden Truthühner nehmen in den USA sowieso wieder zu, weil recht viel für ihren Schutz und ihren Erhalt getan wird, nachdem sie vor 100 Jahren fast ausgerottet waren. Und wir kennen ja, wie gesagt, von vielen Wildtierarten, die sich in Städten sehr wohlfühlen. Das sind ja wir in Deutschland zum Beispiel Wildschweine, Waschbären. Die Wölfe kommen auch immer öfter in irgendwelche Siedlungen und auch Füchse.
Ich würde jetzt mal sagen, es klingt jetzt nicht so hart. Truthahn klingt jetzt im Vergleich mit Wildschwein oder Wolf oder Fauchschabe schon eher handsam. Aber beeindruckend sind die Viecher trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Also diese wildlebenden Truthähne, die können so einen Meter hoch sein und 10 Kilo wiegen. Die Weibchen sind ein bisschen kleiner, ein bisschen leichter. Aber wenn die ihr Gefieder aufstellen, dann sind die schon ganz schön imposant. Und klar, wenn so eine ganze Gang vor deinem Haus rumlungert, dann kann das durchaus einschüchternd wirken, weil wir auch einfach nicht gewöhnt sind, dass da so wilde Tiere irgendwie rumhocken. Und dann hacken sie einfach auch gern an Fenstern oder an Autos, gerade wenn es sich spiegelt, zum Beispiel an spiegelnden Chromstoßstangen.
We had one, my car had chrome on the front. He stood there for an hour looking at himself in the reflection, pecking at it and making love to it. So they're not the brightest birds in the flock.
Genau, da schließt jemand daraus, dass sie nicht so besonders schlau sind, die Truthähne, weil sie eben immer an das Spiegelbild picken und da verliebt sind oder vielleicht einen Konkurrenten sehen. Ich möchte an dieser Stelle mal eine Lanze für Truthähne brechen. Die haben ja sowieso ein bisschen den Ruf, dumm zu sein. Also dieses Picken gegen spiegelnde Flächen, das wurde schon bei sehr vielen Vogelarten beobachtet. Heißt auch Spiegelfechten und ist kein Zeichen dafür, dass Truthühner dümmer sind als andere Vögel.
Schön, dass du das nochmal korrigiert hast an dieser Stelle oder klargestellt hast. Es klingt jetzt ehrlich gesagt auch nicht so ganz bedrohlich, was da kommt vom Truthuhn, sondern eher nervig.
Ja, aber trotzdem gibt es da viele Anwohnerinnen und Anwohner, die fühlen sich einfach von der Anwesenheit der Tiere bedroht. Die trauen sich nicht aus dem Auto auszusteigen, wenn da so ein paar Jungs und Mädels rumhocken oder ihre Wohnung zu verlassen. Und manche haben eben auch erlebt, dass die Tiere hinter ihnen herlaufen.
I've had them, like some of the males will come after you, like to go, and then I just go back in the house.
Genau, da ist eine verfolgt worden von mehreren Männchen und dann ist sie schnell wieder ins Haus gegangen. Sie fühlte sich also verfolgt.
Und das heißt, Truthähne unterscheiden Mann, Frau?
Ja, offenbar. Also auf der offiziellen Seite von Toms River ist jetzt ein Infoblatt der Animal Protection League von New Jersey verlinkt. How to deal mit wilden Truthühnern, die in Menschennähe kommen. Und darin heißt es, das finde ich wirklich spannend, Truthühner können durchaus das Geschlecht von Menschen unterscheiden. Und männliche Truthähne greifen dann gerne auch mal Männer an oder laufen Frauen hinterher. Weibliche Truthühner dagegen rufen Menschenmännern hinterher und laufen ihnen nach. Und klar, also wenn man sich jetzt mal überlegt, wie geht man damit um, ist natürlich auf der Liste ganz oben nicht füttern, nicht füttern, nicht füttern und auch dafür sorgen, dass sie sonst nichts zu essen finden.
Ja, how to deal mit wilden Truthühnern. Wie geht's weiter?
Also nachdem die Vertreter der Stadt erst gesagt haben, dass sie nichts machen können, weil sie für wilde Tiere nicht zuständig seien, ist jetzt das staatliche Department of Environmental Protection eingeschaltet worden. Das will nach den vielen Beschwerden der Menschen, die da wohnen, tatsächlich versuchen, die Vögel zu fangen und woanders wieder auszusetzen.
Ist das einfach, den Truthahn zu fangen?
Ja, wahrscheinlich so einfach, wie man sonst andere größere Vögel fangen will. Also die Idee ist, sie an bestimmten Stellen gezielt anzufüttern und wenn sie da schon zusammenkommen, schön, dann sie irgendwann mit Netzen zu fangen und wegzubringen. Und bis dahin kommen natürlich die Bewohner von Toms River mit der Situation besser klar, die ein bisschen gechillter sind.
And one sat pretty close to me staring at me. Just stared at me and then he walked away. Never aggressive at all.
They do their thing, you do your thing. You know, you're not trying to get in their way.
Ihnen nicht im Weg rumstehen oder sie einfach mal starren lassen und sich nicht drum kümmern. Das ist immer ein guter Umgang mit Wildtieren. Entspannt bleiben, auf Abstand bleiben, halten. Und wenn dir einer doch zu nahe kommt von diesen Truthähnen oder Truthühnern, dann gibt es den Tipp vom kalifornischen Department of Fish and Wildlife, den Regenschirm aufspannen. Und den wieder zumachen. Und vielleicht siehst du dann ja aus, das habe ich jetzt mal so interpretiert, als wäre es auch ein Truthahn, der sich aufplustert.
Brauchst du nur noch einen Regenschirm. Ansonsten sagst du, chill mal. Die Stadt Toms River in den USA, Bundesstaat New Jersey, hat ein Problem mit wilden Truthähnen, Truthühnern. Und das kurz von Thanksgiving. 28. November ist das. Der vierte Donnerstag im Monat immer. Da wird das gefeiert. Das hat aber nichts miteinander zu tun. Das stellen wir hier nochmal klar.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.